Heute tauchen wir ein in die Welt der Farben. Wir sprechen über die niederländische Künstlerin und Farbtheoretikerin Caroline Carrie van Beemer. Googelt die mal, ihr werdet erschreckend wenig finden. Stattdessen vielleicht etwas über Josef Albers oder Johannes Itten, der die Farbenlehre ans Bauhaus brachte.
Auch über die beiden werden wir heute sprechen, denn Albers kopierte das, was van Beemer bereits Jahrzehnte vorher formuliert hatte, Wort für Wort. Klar, dass wir da rot sehen. Wir wünschen euch viel Spaß mit der heutigen Folge Copycats.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia.
Hallo Britt.
Hallo Julia.
Ich würde dich gerne zum Einstieg ganz normal was fragen.
Ja.
Und zwar habe ich in Vorbereitung auf die heutige Folge meinen Freund gefragt, was ich, wenn ich eine Farbe wäre, was ich wäre.
Mhm.
Und ich habe gedacht, ich frage dich das heute einfach auch. Und dann gucken wir, ob ihr der gleichen Meinung seid.
Okay. Kannst du einmal ganz stark das gerade aussprühen?
Mhm.
Ich hab bei dieser Sache immer das Problem, dass ich entweder eine meiner Lieblingsfarben sagen will bei Leuten, die ich mag.
Mhm.
Oder zum Beispiel habe ich gerade gesehen, dass du lila eine Socken anhast, deswegen schreibt mein Hirn jetzt lila, aber das ist es, glaube ich, nicht.
Interessant, okay.
Okay.
Ich weiß ja auch nicht, was ich aussprühen soll, weil das kann man ja nicht beeinflussen,
so.
Würde ich jetzt mal sagen, keine Ahnung.
Ich bin halt auch überfordert. Soll ich sagen, was ich intuitiv denke oder soll ich, wenn ich über deine Charaktereigenschaften nachdenke und die mit Farben verbinde. Was erwartest du von mir, Julia? Das ist zu viel.
Okay.
Nein. Cool. Ich sage einfach das, was ich von Anfang an hatte. Und es ist einfach ein sehr sonniges Gelb.
Okay.
Weil das so eine irgendwie eine fröhliche Farbe ist. Und die macht mich glücklich. Und das ist auch so, wenn ich mit dir rede.
Interessant. Soll ich auflösen, was er gesagt hat?
Ja.
Er hat das komplette Gegenteil.
Schwarz oder einfach?
Er hat gesagt, ich wäre ein ganz dunkles Blau.
Ja.
Also so wie so ein preußisches Blau.
Ja, hatte ich auch kurz. Also ein ganz dunkles, so ein Waldgrün oder so ein ganz dunkles Blau hatte ich auch kurz gedacht.
Aber
dann
also,
war es die Sonne, die mich überzeugt hat in deinem Gemüt.
Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass einer von euch recht hat. Aber ich, also es ist insofern, glaube ich, ein ganz guter Einstieg in unser heutiges Thema, als das es irgendwie zeigt, dass man mit Farben halt total viel assoziiert. Also alleine so, wie du eben über die Farben gesprochen hast, ein sonniges Gelb oder so ein ruhiges, tiefes Blau und so. Also dass es halt viel mehr ist als einfach nur die Komposition quasi von Pigmenten. Und darum soll es heute in der Folge auch gehen, dass das sehr viel, also sehr, Farben sehr stark aufgeladen sind, sei das jetzt irgendwie emotional oder psychologisch oder wie auch immer. Vielen Dank, dass du dich für meinen Psychotest bereit erklärt hast. Für mich bist du tatsächlich ein Lila. Ich habe vorher ein bisschen länger drüber nachgedacht. Und also für mich bist du schon so ein waberndes Lila.
Waberndes Lila?
Mhm.
So, ist es eher so Flieder oder so ein dunkles? Also wie deine Socke, so ein dunkles oder eher so ein pastelliges?
Nee, dunkel.
Okay, ein dunkles Lila. Interessant. Oh, da hätte ich mich, glaube ich, gar nicht gesehen.
Auch Grüße gehen raus an alle FußfetischistInnen, die jetzt ganz genau Bescheid wissen, wie meine Socken aussehen.
Ich muss sagen, ich habe mich in der Vorbereitung zu der Folge richtig doll in Farben und Farbtheorie und Farbwelten verloren. Und irgendwann dachte ich mir einfach, das ist doch alles ein menschengemachtes Konzept. Hilfe, warum denke ich darüber nach? Kennst du das, wenn man zu doll über Sachen nachdenkt und dann ist man einfach so, warum mache ich das und was passiert hier gerade?
Kann ich nicht.
Dass man denkt so, hey, warum denkt man so viel darüber nach? Das ist doch alles too much. Naja, an dem Punkt war ich mehrfach. Deswegen, bevor wir euch an diesen Punkt auch bringen, weil wir über verrückte Farbtheorie des 20. Jahrhunderts, unsere heutige Protagonistin, Carrie van Beemer.
Ja, genau. Wir halten uns erstmal an die Fakten und an die Chronologie. Das Ganze beginnt am 17. Oktober 1881. Und an diesem Tag wird Caroline van Beemer oder auch Carrie van Beemer in Hannover geboren. Hannover ist auch eigentlich noch ein weiterer wichtiger Standort dann so für die Biografie von ihr. Und ihr Vater Adolf von Beemer ist Rechtsanwalt und Notar.
Man kann also sagen, sie kommt aus einer sehr wohlhabenden jüdischen intellektuellen Familie.
Mhm. Ja, das stimmt. Und sie hegt auch schon als Kind den Traum, Künstlerin zu werden und will das mit allen Mitteln durchziehen. Das heißt, sie macht eine Lehre beim Hannoverschen Gewerbeverein Und danach reist sie relativ früh, auch mit 17 Jahren schon, nach Den Haag, um sich da einzuschreiben an der Akademie der Bildenden Künste. Es war ja so, dass es in Deutschland sehr lange nicht möglich war, sich an der Akademie einschreiben zu lassen als Künstlerin. Das ging erst ab 1919. Deswegen ist sie eben diesen Umweg über die Niederlande gegangen, um dort Kunst zu studieren.
Und in den Niederlanden war das aber kein Problem. Da waren Frauen einfach zum Studium zugelassen.
Genau, und das haben tatsächlich auch super viele Künstlerinnen in dieser Zeit gemacht. Also das ist so eine typische Künstlerinnenbiografie um 1900, dass man, wenn man die finanziellen Mittel hat, muss man auch dazu sagen, in ein anderes Land geht, zum Beispiel nach Frankreich, haben ganz viele gemacht, nach Paris, was dann ja sich auch sehr gut getroffen hat, weil das natürlich so die künstlerische Elite sich sowieso in Paris aufgehalten hat. Oder eben in die Niederlande und da dann an den Kunsthochschulen sich ausbilden hat lassen zu Künstlerinnen, ja.
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie die Unterstützung ihrer Familie hatte, in dem Wunsch wahrscheinlich, die ihr das dann möglich gemacht haben, nach Holland zu reisen oder
genau,
in die Niederlande.
Genau, die emotionale und finanzielle Unterstützung.
Ja,
das denke ich schon, genau. Sie lebt dann auch eine Zeit lang in den Niederlanden, natürlich, weil sie da studiert, bis 1902. Sie ist da für unterschiedliche Malkurse eingetragen an der Akademie. Und das ist ganz schön so zu sehen, wer so zu ihren Kommilitoninnen gehört hat. Also vor allem jetzt relativ bekannte niederländische Malerinnen. Und das ist irgendwie schön so zu sehen, dass sie wahrscheinlich auch sehr motiviert hat, Frauen kennenzulernen, die irgendwie die gleichen Ziele hatten wie sie und die gleichen Stärken und dass sie mit denen dann Netzwerke gegründet hat.
1903 geht sie dann zurück nach Hannover und nimmt dort einerseits Privatunterricht an der Meyer-Malschule. Das macht sie 7 Jahre lang und zugleich fängt sie selber aber auch an, Privatunterricht in der Malerei zu geben. Also sie ist Schülerin und Lehrerin und hat dann auch so ihre ersten Ausstellungen in Hannover. Das fand ich eigentlich ziemlich cool für die Zeit, dass sie zum Beispiel beim Kunstverein Hannover ausgestellt hat, 1910, bei der Kästner-Gesellschaft, bei der Hannoverschen Sezession, wo sie auch eintreten wollte, aber immer wieder abgelehnt wurde als Frau, als Mitglied. Also das ist, glaube ich, schon auch besonders, dass sie da dann so Fuß fassen kann als Künstlerin in ihrer Heimatstadt.
Ich finde gerade diese Sezessionsgeschichte spannend, weil vielleicht als kleine Erklärung, die Sezession ist ja im Prinzip eine Abspaltung von der klassischen Akademie. Also die Sezession hat sich gegründet, das sind quasi frustrierte Künstlerinnen und Künstler oder fast nur Künstler, die sagen, das, was wir an der Akademie erleben, so diesen klassischen Unterricht und die klassische Kunst, die wir dort erlernen, das ist nicht mehr aktuell. Wir wollen anders malen, wir wollen modern malen, wir wollen Dinge anders machen. Und deswegen waren eigentlich die unterschiedlichen Sezessionen, die gab es in unterschiedlichen Städten, total das gute Auffangbecken, auch für Künstlerinnen, weil man eben sowieso gesagt hat, ja, das an der Akademie, das ist irgendwie nicht so unser Ding. Und 1919, wo sie abgelehnt wird von der Hannoverschen Sezession, ist ja genau das Jahr, in dem Frauen an der Akademie auch zugelassen werden. Das heißt, die Sezession hätte eigentlich schon viel früher sagen müssen.
Stimmt.
Nehmen wir Frauen ab, weil wir finden das sowieso total idiotisch, dass die abgelehnt werden und so. Und das zeigt nochmal, wie rückschrittlich diese Sezession in Hannover dann doch gewesen ist. Weil in anderen Sezessionen, zum Beispiel in der Berliner Sezession, gab es durchaus auch Frauen. Ja, gute Rant over.
Ja, kurze Rant over. Hast du dir so ein bisschen ihre Werke, die überlebt haben, sag ich mal, angeschaut? Also was sie so gemalt hat?
Gar nicht.
Also so viel findet man nicht. Also ich hatte ein paar Mal geschaut und tatsächlich sind mehrere Bilder, die Mutterschaft darstellen. Also irgendwie Mütter mit Kindern im Arm. Manchmal so ein bisschen, ja, fast präraphaelitisch angehaucht. Also so ein bisschen lieblich-tragisch, sag ich jetzt mal. Mhm. Dann gibt es auch noch so ein paar Blumenstillleben, aber auch so sehr expressionistische Darstellungen von Feldarbeit, eine Mäherin, also dann auch noch, also sie hat Frauen gemalt in der Regel, bis auf so ein paar private Porträts. Man findet jetzt aber nicht so einen genauen Stil oder eine Schule, der sie sich zuordnet. Also zumindest von den Bildern, die überliefert sind von ihr. Mhm. Da wird vieles auch zerstört worden sein. Also da findet man jetzt keinen klaren Stil oder jetzt ihre starke eigene Hand.
Interessant, weil ich glaube, so diese klare Linie oder diese Begeisterung findet sie vielleicht dann ein paar Jahre später, als sie anfängt, an der Stuttgarter Akademie bei Adolf Hölzel zu studieren. Das ist auch ein Maler, ein abstrakter Maler, also der sehr abstrakte Formen malt. Und bei dem lernt sie Farbtheorie. Und das soll eigentlich so ihr gesamtes weiteres Leben prägen und auch ihre Begeisterung. Und ab dann, könnte ich mir vorstellen, sind auch die Dinge, die sie malt und die sie produziert, haben vielleicht ein klareres Ziel.
Was ich voll interessant fand daran, es gab an der Stuttgarter Akademie ab 1913 ja extra Frauenkurse sozusagen oder Studiengänge, die Frauen belegen konnten oder Abteilungen, in denen Frauen arbeiten konnten. Und das waren halt Stereotyp weibliche Handwerkskünste sozusagen.
Also es war
Stickerei, Spitzenklöppeln, Batik. Das fand ich crazy, war mir nicht klar, dass man irgendwie 1913 schon gebatikt hat. Cool. Also auch die Hippies waren anscheinend nur ein Revival und alles kommt immer wieder. Und ab 1916 dann auch eine Schneiderei. Aber es war eigentlich, soweit ich weiß, ja nicht üblich, dass Frauen unbedingt dann zu den Männermalkursen gekommen sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass Farbtheorie ja eben unterschiedliche Bereiche betrifft. Und besonders im Bereich Kunstgewerbe waren Frauen ja auch in der Malerei aktiv. Also zum Beispiel haben Frauen viel so im Bereich Keramik und Porzellan gearbeitet und diese auch bemalt. Das heißt, also es war schon quasi malerisches Können wichtig. Und dann natürlich auch Farbtheorie, weil sowohl für jetzt textile Kunst als auch für die Malerei, fürs Zeichnen, musstest du ja vielleicht irgendwie wissen, wie wirkt was, was verträgt sich womit, was ist irgendwie gegensätzlich, was ist harmonisch und so. Also und da könnte dann so ein Kurs wie Farbtheorie ja irgendwie alle betreffen.
Das stimmt. Und bei Hölzel ist sie da auch wirklich bei jemandem gelandet, der da an der vordersten Front quasi war. Also Hölzel war ein ganz großer Akteur in diesem relativ frisch diskutierten Fachbereich. Und er war nämlich auch ein sehr großer Akteur bei einem ganz großen Streit, in dem ich mich in der Recherche ein bisschen verloren habe. Deswegen haltet euch fest für den großen Dresdner Farbstreit von 1919.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt.
Was ist denn der Dresdner Farbstreit, Britt?
Ich hatte von dem vorher auch noch nie gehört. Fand's aber super spannend, weil es zum einen das Thema, was wir heute besprechen, ganz gut so ein bisschen einleitet und weil es halt auch für die, also so zeitlich das ganz gut einordnet. Und zwar, grundsätzlich war es so, im 19. Jahrhundert war Farbenlehre jetzt nicht unbedingt so der heiße Scheiß, da wurde zwar darüber geschrieben und publiziert, aber gerade in Deutschland war Farbenlehre eigentlich seit Goethe, da sind wir im 18. Jahrhundert irgendwo, war das gesetzt. Also Goethe hat dazu viel geschrieben und publiziert und der war eben der Auffassung, dass es drei Grundfarben gibt und zwar Rot, Gelb und Blau und das war dann erstmal gesetzt und aus diesen Farben kann man alle mischen.
Genau, der hat glaube ich 1810 dieses zur Farbenlehre geschrieben, worauf sich dann immer alle bezogen haben. Das ist so das, der Klopper, den sie alle immer erwähnen.
Genau, die Frage, mit der sich alle beschäftigt haben in der Farbenlehre und Farbtheorie, ist einerseits, welche Farben harmonieren überhaupt miteinander, was vermitteln die, aber auch, wie kann man die systematisieren, wie kann man Farben in irgendeinem Schema anordnen, sodass die Bezüge untereinander klar werden. Das sind so die zwei Punkte. Und dann Auftritt, wir sind im 20. Jahrhundert, Wilhelm Ostwald, der die Farbwelt in Aufruhr bringt. Denn Ostwald, halte ich fest, hat jetzt ein neues System, indem er sagt, Leute, es gibt vier Grundfarben und zwar nimmt er Grün noch mit dazu.
Wow.
Und das ist der heftige Aufschrei.
Das ist ein Fauxpas.
In der Kunstwelt.
Das kann doch auch gar nicht sein, weil Blau und Gelb ist doch Grün. Also
ja.
Also was ist los mit Ostwald? Hat er doch nie mit dem Tuschkasten.
Aber wenn man heute über Grundfarben spricht, dann sind es eigentlich immer die vier Grundfarben. Also so habe ich es in der Grundschule gelernt. Vier Grundfarben.
Ja, jetzt werde ich aber
wütend. Jetzt werde ich fuchsig.
Nein, also ich kenne immer doch die keine vier Grundfarbe. Grundfarben.
Doch, so habe ich das in der Grundschule gelernt. Und Ostwald ist nämlich bis heute verbreitet. Aber wir merken schon, es geht hitzig her. Warte kurz, ich erzähle noch kurz, wie man damals damit umging.
Hier wird der große Farbstreit
Affront
von 2024.
Ich wollte gerade sagen, die Ost-West-Schere, aber das ist ja eher eine Nord-Ost-Schere, die wir dann
daran wird sich jetzt hier der Copycats-Podcast zerstreiten.
Man muss auch sagen, ich bin in Bremen zur Schule gegangen und Bremen hat ja wohl den schlechtesten Ruf, was das Schulsystem angeht. Also vielleicht liegt es auch daran.
Hat es? Also, schlechter als Berlin?
Ja, also ich glaube, die Stadtstaaten schneiden da eh schlecht ab.
Grün ist eine Grundfarbe, Leute. Ab an die Küste. Schiebt euch einen Aal rein.
Also, Oswald hat diesen frechen Take, dass grüne Grundfarbe ist und die Kunstwelt rastet aus. Folgendes, 1919 findet in Stuttgart der erste deutsche Farbentag statt. So, und die im Rahmen einer der Konferenz des Deutschen Werkbundes, also untergeordnet einer anderen Konferenz. Und die Organisatorinnen haben Oswald, der diesen frechen Take gemacht hat, den ersten Vortrag halten lassen. Und direkt im Anschluss hat Adolf Hölzel, der Lehrer von Carrie van Beamer, von dem wir eben gehört haben, der so Master of Farbtheorie zu dem Zeitpunkt war, der hat den zweiten Vortrag direkt im Anschluss gehalten. Und Hölzel vertritt eben diese seit einem Jahrhundert, seit Goethe, festgeschriebenen Konsens, es gibt drei Grundfarben.
Ja.
Gelb, Blau, Rot. Und nimmt Oswald so komplett auseinander auf der Bühne und sagen, wir brauchen keine neue Theorie. Und sie stören sich halt auch dran, weil er das aus den Mischverhältnissen, also Oswald geht sehr mathematisch ran und sucht dann Rhythmen und wie Mischverhältnisse sich abstufen und wie man das ein Halb, ein Achtel, ein Sechzehntel, pisst die Leute alle so an. Also Hölzel ist wirklich so, wir brauchen keine Mathematik, keine mathematischen Normen in der Kunst, das macht uns alles kaputt. Und fordert wieder eine informelle Farbenlehre und eine psychologisch oder emotional aufgeladene Farbenlehre. Und auch der Oswald-Tuschkasten wäre ja voll scheiße, weil da sind alle Farben schon in den Harmonien, in denen sie zueinander nach seiner Auffassung passen, angeordnet. Und das würde voll die Interpretation einschränken und würde voll die kreative Freiheit nehmen. Also richtiger Aufschrei. Mhm. Und das Fazit aus diesem Farbenstreit von dieser Konferenz ist, dass ein Münchner Künstler, der vor Ort ist, Paul Kämmerer, einen ganzen Aufsatz schreibt darüber, warum, also das heißt Bericht über die Farbentagung und die neue Farbenlehre Oswalds, indem er quasi diese neue Farbenlehre auseinandernimmt von Oswald und sagt, das wäre undeutsch, weil Goethe, der deutscheste aller deutschen Helden ever, wissen wir
Jetzt wird es aber irgendwie
ja, genau,
kritisch.
Warte, es wird noch kritischer. Und er sagt, es wäre quasi undeutsch und unmoralisch und wäre ein Zeichen für den Verfall Deutschlands, dass jetzt einfach grün als vierte Grundfarbe gelten soll. Und weißt du, was dieser Paul Kämmerer macht, der das geschrieben hat? Der nimmt diesen Aufsatz, den er und schickt ihn 1924 Adolf Hitler als Geburtstagsgeschenk. Hitler, der zu diesem Zeitpunkt in Haft saß, weil er einen Putsch versucht hatte anzustoßen. Und das, als ich das gelesen habe, war ich so richtig mind blown, wie kann man denn aus einer Diskussion darüber, wie viel Grundfarben es gibt, das dazu führen, dass man das dem zukünftigen Diktator, gut, das wusste er zu dem Zeitpunkt noch nicht, ins Gefängnis schickt, der auch auf dieser Grundlage wahrscheinlich, kann man annehmen, seine ganzen Ausführungen darüber, was ist deutsch, was ist nicht deutsch, was ist in Anführungszeichen entartet. Also das waren ja riesige Diskussionen, die während der Zeit des Nationalsozialismus geführt wurden.
Interessant.
Und das durch so eine simple,
aber das auch so zu instrumentalisieren, finde ich spannend, weil das ist sozusagen was in, naja, aller Munde ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber das ist was, worüber dann gerade viel gesprochen wird, über diese Farbclash irgendwie. Und dann das aber auf so ein komplett anderes Thema zu beziehen und zu sagen, ich politisiere das jetzt so extrem, finde ich ja, es ist eigentlich ein sehr aktuelles, sehr trauriges Phänomen.
Ja, genau, also es ist jetzt gerade sehr aktuell und es gab es halt in ganz vielen Bereichen. Also ich kenne noch ein anderes Beispiel, ganz kurz zusammengefasst, der Zehlendorfer Dächerstreit, wo es um Siedlungsbau in den 1920ern ging und man sich quasi damit auseinandergesetzt hat, das eine waren moderne Gebäude mit Flachdächern, die anderen waren ein bisschen traditioneller mit Spitzdächern und das hat halt auch eine riesige Diskussion darüber, ob jetzt Flachdächer, ob das undeutsch in Anführungszeichen ist, ob das irgendwie auch unpatriotisch ist und das Spitzdach ist oder das Satteldach ist halt ein Dach, das hier historisch gewachsen ist. Also man konnte wirklich an jedem Künstler, also wahrscheinlich an jedem Grashalm konntest du das ausdiskutieren, ne?
Ich habe mich aber sowieso gefragt, warum man jetzt im 20. Jahrhundert plötzlich so krass obsessed mit Farbe war. Also dass es so eine richtige Tagung gibt zu Farben und jeder dazu irgendwie seine Meinung sagt und neue Theorien, weil über Farbe gesprochen wird ja schon seit Ewigkeiten. Irgendwie Aristoteles hat schon über Farbe gesprochen, Goethe hat schon zwei Jahrhunderte vorher seine Farbtheorien. Warum ist es dann plötzlich wieder so on the rise? Was ist da los?
Ja, also ich weiß nicht, ob es vielleicht hängt es vielleicht auch zusammen mit diesem goethischen Ansatz, dass man eben Farben mit zum Beispiel mit bestimmten Emotionen oder Gemütszuständen verbindet? War das eine Zeit, in der man sich auch auf Gemütszustände und Aussagen von Farben, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob durch propagandistische Nutzung oder so, was ja auch schon im Ersten Weltkrieg Thema war, so, ob es dadurch vielleicht auch
zumindest Thema gab wurde? Es ja auch eine große Welle an Psychologie und Spiritualität. Stimmt, ja. In dieser Zeit. Und das ist ja sehr eng verknüpft auch mit Farben. Und ja, ich glaube, man hat wirklich auch Farbe so als Ausdruck von Emotionen und von Seelenzuständen gesehen. Deswegen war man vielleicht auch nicht so überzeugt davon, das jetzt alles mathematisch zu erklären, weil man gesagt hat, ja, das ist was ganz Emotionales. Und es war eben wirklich viel mehr als einfach nur ein Gestaltungselement. Also das war es auch und darüber hat man sich ja auch viele Gedanken gemacht, aber eben auch wirklich ein Mittel, um quasi die Welt zu verstehen oder das eigene Ich besser verstehen zu wollen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Aber auch ja krass, dass das dann auch irgendwie in ganz weirde Zonen also abgerutscht
instrumentalisiert ist. Wird einfach. Und wahrscheinlich, also es an die ersten abstrakten Malereien, da sind wir doch eigentlich auch im frühen 20. Jahrhundert, oder? Also ich kenne so Otto Freundlich, der so einer der ersten abstrakten Maler war. Ich glaube, der hat auch in den 1910er Jahren gemalt. Also und die mehr abstrakte Malerei als Thema aufkommt, wo eben nicht mehr Gegenständliches so relevant ist, dann wird natürlich auch Farbe und Form wieder spannend und man setzt sich damit vielleicht mehr auseinander.
Ja, aber abstrakte ist dann ja auch Malerei, aber auch schon Expressionismus im Prinzip, wo man ja plötzlich dann blaue Pferde hat oder einen Himmel, der grün ist oder so. Nicht, weil es realistisch ist, also der Abkehr quasi vom die Abkehr vom Realismus, sondern ja, was löst dieses Pferd in mir aus? Wofür steht das? Oder dieser Himmel, soll der bedrohlich wirken? Also, dass man viel expressiver und viel experimenteller gemalt hat. Ja, klar. Also spannend. Es greift alles so ineinander.
Okay, ich glaube, da könnten wir jetzt ja wahrscheinlich noch Ewigkeiten drüber fachsimpeln über die Bedeutung von Farbe im frühen 20. Jahrhundert. Ich finde es oft sind das so Themen, die mir sehr heute sehr realitätsfern irgendwie vorkommen. Obwohl natürlich auch Farben und es gibt Trendfarben und Farben können Emotionen hervorrufen. Also gerade auch so im Grafikdesign und Marketing und so sind das ja auch wichtige Themen. Aber manchmal kommt es einem einfach so ein bisschen cray-cray vor, finde ich, wenn man darüber nachdenkt.
Ich finde das irgendwie, also mir gefällt das. Ich glaube, es ist auch, ja, ich meine, kennst du nicht auch diese Videos von TikTok oder von wo auch immer, YouTube, wo die diese Farbtests, wie nennt man das, wo die so Kittel anziehen?
Ah ja, hier Farbanalyse für so Hauttypen.
Farbanalyse für Hauttypen, also da sitzen dann irgendwelche Menschen bei so einer Farbanalytikerin und die hält dann immer so große Tücher vor einen und sagt dann, du bist halt Warm Winter oder du bist Cold Autumn und so weiter. Und mein Feed ist voll damit, vielleicht ist es auch, weil ich das irgendwie gerne gucke, ich finde es irgendwie beruhigend. Aber es ist schon irgendwie noch so ein Ding, dass man Menschen und Hauttypen, also quasi den Phänotyp von Menschen sagt, dir stehen jetzt keine Blautöne, dir stehen irgendwie nur warme Farben und so. Also das finde ich schon, ist irgendwie schon noch immer wieder so auf komische Art ein Ding.
Wobei ich sagen muss, dass ich bei diesen Videos immer, vor allem die machen ja auch so zum Beispiel Silber und Gold, welche Schmuckfarbe passt. Und dann hält sie jemand Silber an und denkt mir so, ja, richtig nice, sie ist auf jeden Fall eine Silberperson. Und dann holt sie so das Gold raus und sagt so, siehst du bist total die Goldperson. Also Silber war richtig scheiße. Und ich denke mir so, ich sehe keinen Unterschied. Also ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht muss man es in echt sehen. Ich denke mir bei jedem immer, ja, sieht doch top aus. Ich denke mir bei jeder Farbe, top, ja toll, trag doch. Irgendwie, ich
weiß weil nicht, du eine Feministin bist.
Ja, wirklich. Oh mein Gott, bin ich deswegen auch lila als Farbe? Danke, Julia.
Oh, yes, lieb's. You are. Ich wollte aber eigentlich noch ganz kurz zurückkommen zu Adolf Hölzel und dieses Thema wenigstens kurz mal für uns beide abschließen. Zwar wollte ich sagen, dass Van Biermer und Hölzel eigentlich ein ziemlich gutes freundschaftliches Verhältnis, würde ich fast schon sagen, hatten. Also die haben sich Briefe geschrieben. Es gibt einen regen Briefwechsel, der auch dokumentiert ist. Und ja, da sprechen die eben über irgendwelche Verabredungen oder wo sie zusammen hingehen wollen. Also es war eben nicht so ein Lehrer-Schülerin-Verhältnis, sondern es war einfach auf Augenhöhe, würde ich daraus lesen. Und Hölzel hatte neben Goethe, muss man sagen, würde ich sagen, so den größten Einfluss auf Van Biermans Arbeit später und auf ihre Thesen und das, was sie dann später gemacht hat.
Ja, und vor allem, was man auch nachweisen kann an ihrem Werk, ist, dass sie Goethe durch ihn kennt, durch Hölzel, weil sie Dinge aufgreift, die gar nicht von Goethe sind, sondern die Hölzels Interpretation von Goethe sind. Also ich glaube, er war schon so das Haupthirn, nicht das Haupthirn, aber genau, er war einfach die prägende Person für sie in dieser Lehre. Und zu Zeiten, wo man eben nicht so einfach vielleicht auch Zugriff auf andere Quellen hatte, wie wir heute mit Internet, lernt man natürlich dann über die Person, die einem das beibringt und auch das interpretiert vielleicht.
Ja, genau. Ja, und Van Biermer hat ja, hast du ja vorhin auch gesagt, selbst auch gelehrt. Also zuerst so Privatunterricht für andere Malerinnen. Das finde ich auch immer schön und spannend, so zu sehen, wen sie dann weiter ausbilden oder ja, dass sie ihr Wissen quasi weitergeben, auch an andere Frauen. Mhm. Sie hat dann auch in Den Haag später nochmal Kurse und Vorträge gehalten über Hölzels Lehren, also auch seine Lehre quasi weitergetragen. In den 20er Jahren, 21, 22 war das.
Und das zeigt halt auch einfach krass, Hölzel war halt auch ein großer Name in der Zeit. Ne? Ich glaube, wenn man sich mit sowas auseinandergesetzt hat, dann war er so der Haupteinfluss.
Ja, voll, absolut. Also sie hat auch zum Beispiel Artikel über Hölzel geschrieben und die veröffentlicht. Also es war so, ich weiß gar nicht, womit man das vergleichen kann, aber
ein Mentor vielleicht auch so ein bisschen, Beziehung.
Ja, spannend, genau. Sie ist tatsächlich dann ab 1927 auch Mitglied der GEDOG in Hannover. Also die GEDOG ist die sogenannte Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen. Also sie engagiert sich quasi auch in künstlerischen Künstlerinnenvereinen und knüpft da ihre Netzwerke. Sie hat dort auch Vorlesungen gehalten und hatte auch mehrere bekannte Malerinnen unter ihren Schülerinnen, zum Beispiel Ellie Schumann und Else Rose, die, ich glaube sogar beide, aber auf jeden Fall Else Rose auch dann in den 40er Jahren auch deportiert wurde. Aber ich will jetzt gar nicht so weit vorgreifen. Ich will nur sagen, dass sie gerade auch in der jüdischen Community aktiv war und auch viele ihrer Schülerinnen, so wie auch sie selbst Jüdinnen waren.
Was ich sehr spannend finde, wenn man ihren Werdegang so hört, sie hat ja nicht geheiratet, also sie war ja quasi eine unverheiratete Singlefrau, was ihr wahrscheinlich auch viele Freiheiten gegeben hat. Also sie war ja wirklich, sie hat ja wirklich jahrelang studiert, sie hat immer gelehrt, sie ist allein, ich weiß nicht, ob sie Begleitung oder alleine dann gereist ist, aber das klingt schon nach krassen Freiheiten, die sie sich auch genommen hat, die es, ich weiß nicht, in den 20ern wurde es ja auch ein bisschen entspannter vielleicht für Frauen. Aber trotzdem, ich glaube, das war alles nicht so einfach in der Zeit, sowas alleine quasi zu stemmen, weil da auch viel sozialer Druck irgendwie immer hinter war, zu heiraten und halt so ein klassisches Leben zu führen. Das finde ich total beeindruckend.
Voll. Ich denke, in den 20ern ist es ein bisschen leichter geworden, aber auf der anderen Seite ist der Wind halt immer rauer geworden für Jüdinnen und Juden. Und ich habe da eine Anekdote, die ich voll gerne erzählen würde. Und zwar geht es da um ihre Autobiografie. Und das ist so, dass sie eben angefangen hat, ihre Autobiografie zu schreiben, was voll zu dem passt, was du gesagt hast, so dass man überhaupt das Gefühl hat, so das eigene Leben ist quasi eine Publikation wert. Das, finde ich, zeugt auch von einem totalen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sozusagen. Hey, ich schreibe das auf und das ist wichtig und und
wann war das so? Also 20er? Oder
genau, also, Mitte der 20er Jahre. Also sie hat 1926 die erste Fassung ihrer Autobiografie, Ora Muro hieß die, an Stefan Zweig geschickt.
An Stefan Zweig auch direkt, na klar.
Ja, also genau, Stefan Zweig ist, wer ihn nicht kennt, ein österreichischer Schriftsteller und die waren anscheinend miteinander bekannt. Und er hat einige Änderungen vorgenommen, gesagt, hey, mach mal hier, das ist ein bisschen besser. Und er hat ihr versprochen, einen geeigneten Verlag für sie zu suchen und sie dabei zu unterstützen. Genau. Und eine Szene, die Hauptfigur in Ora Muro hat immer wieder den gleichen Traum seit ihrer Kindheit eigentlich. Und zwar geht er folgendermaßen. Diese Person, offensichtlich ein alter Ego von ihr, geht durch einen endlosen Raum ohne Türen und ohne Fenster und hört nur das Echo ihrer eigenen Schritte und ein dumpfes Poltern und Scharren unter ihren Füßen. Dann öffnet sich der Boden vor ihr und mehrere graue, grinsende Geistergestalten mit langen, haarigen Armen erheben sich aus der Dunkelheit, ziehen sie mit ihren eiskalten Händen in die Tiefe. Und dann wird alles dunkel und still. Sie ist ganz allein tief in der Erde, bis sich der gleiche leere Raum wieder vor ihr auftut.
Oh Gott, Hilfe, bitte nicht.
Und das finde ich irgendwie so total bewegend und zeigt ja irgendwie auch so eine totale, ja, Ausweglosigkeit, Hilflosigkeit und so dieses Repetitive und irgendwie Angst und man kommt nicht raus. Und ich kann mir vorstellen, dass Carrie Van Beamer das Gefühl hatte, dass ihr quasi von Anfang an immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Sie muss ihre Heimat verlassen, weil sie dort nicht studieren kann, nicht das machen kann, was sie will. Sie wird abgelehnt von unterschiedlichen Vereinen oder Institutionen. Sie muss irgendwie die ganze Zeit kämpfen. Und das werden wir jetzt gleich auch noch hören, es wird ja auch nicht besser, im Gegenteil.
Ja.
So diese ständige Flucht und Angst und sich für das irgendwie zu schämen, was man ist, ob es jetzt Frau ist oder Jüdin, das begleitet sie einfach die ganze Zeit. Und ich kann ja schon mal vorwegnehmen, also das mit dem Roman, das wird erstmal nichts. Sie hat das gleiche Manuskript später nochmal bei einem niederländischen Verlag eingereicht, aber das wurde dann auch nicht mehr veröffentlicht und ist bis heute nicht veröffentlicht worden.
Ist nicht rausgekommen, Schade.
Das ist mein kleiner Stimmungstest. Wie ist die Stimmung hier? Zicke, zacke, zicke, zacke? Schlecht.
Was sie aber veröffentlicht und als Kassenschlager direkt durch die Decke geht, ist ihre Publikation Farben und Formen als lebendige Kräfte.
Ja.
Dieses Buch, also eigentlich ein Lehrbuch für Farbtheorie, veröffentlicht sie 1930 und das ist super schnell ausverkauft. Das wird als Lehrmaterial genutzt und damit tritt sie quasi in der Welt der Farbtheorie erstmal auf den Plan.
Ja.
So kann man sagen, ne?
Absolut. Also ich finde das ganz spannend, weil es eben so ein persönliches Werk werden sollte und dann die Wissenschaft und dann auch praktische Ratschläge, die sie gibt, miteinander vereinen sollte. So quasi so ein Lehrbuch für und aber so für die Hosentasche im Prinzip. Das kleine Taschenbuch zur Farbenlehre.
Genau, und sie folgt dann aber, wenn wir kurz einmal den Rückgriff machen zum Farbenstreit, sie bleibt quasi in dieser traditionalistischen Linie erstmal. Also sie nimmt quasi die Farbtheorie Goethes auf, so wie sie die von Hölzel gelernt hat und vereint das in ihrem Buch aber auch mit Hölzels Ansichten.
Ja, genau. Also das Buch ist in drei Teile geteilt. Sie macht quasi zuallererst eine Einführung in die Grundlagen der Malerei und der Komposition. Dann gibt es als zweiten Teil einen Überblick über Goethes Farbenlehre und als dritten Teil dann eine Einführung in Hölzels Farbentheorie. Also schon sehr theorielastig, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Aber reich bebildert, was natürlich wichtig ist bei so einer Publikation. Und was ich halt dann eben so beeindruckend fand, wenn man an ein Werk der Theorie denkt, dann hat man es nicht unbedingt im Kopf, aber gerade eben dieser Aspekt, dieses psychologisch-kulturelle von Goethe mit reinzubringen, eben diesen Aspekt, dass man Farben, Gefühle und Emotionen oder Effekte auch zuordnet, die sie auf dem Betrachter oder die Betrachterin haben können.
Und hast du auch gelesen, dass es so einen interaktiven Moment auch gab?
Was war los?
Ja, doch.
Erzähl.
Also, ich habe gelesen, dass es so ein Deckblatt jeweils gab für die einzelnen Teile aus Seidenpapier. Also so, das war dann so ein bisschen durchsichtig. Und das war dann teilweise bedruckt. Und so konnte man dann Dinge, die in dem folgenden Kapitel besprochen wurden, zum Beispiel den goldenen Schnitt oder den Aufbau von unterschiedlichen Diagrammen besser nachvollziehen, weil man das quasi so drüberlegen
so Folie
konnte.
Und dann hat man verschiedene Layer.
Ja, genau. Das fand ich irgendwie auch so ein Mitmachbuch. Fand ich gut.
Cool. Ja, so bleibt irgendwie, ja, so lernt man es schneller. Ne? Also wenn man das dann so direkt aktiv miteinander irgendwie vermischen und verbinden kann.
Ja, und wir haben das Buch tatsächlich auch hier.
Hört was ihr, gar nicht so einfach ist.
Seiten rascheln.
Während Julia kurz mit den Seiten raschelt, kann ich auch erzählen, warum das nicht so einfach ist, an dieses Buch zu kommen.
Ja.
Und zwar hatten wir ja erwähnt, dass von Bierma Jüdin war. Und obwohl sie diese ja, ich sag mal, die deutsche Ansicht der Farbentheorie vertreten hat, wurden ihre Bücher ziemlich, oder ihr Buch wurde ziemlich schnell verbrannt. 1933 wurden sämtliche Restbestände aus den Bibliotheken von den Nazis geräumt, die Bücher wurden verbrannt. Und ja, es gibt eigentlich nur diese erste Auflage, die so schnell ausverkauft war, und davon haben sich nicht so viele Bücher erhalten.
Absolut, und ich muss auch sagen, es hatte schon, ich hatte schon so ein holy Gefühl, als ich das dann in den Händen hielt. Ich kann leider aus bestimmten Gründen nicht sagen, wo ich dieses Buch her habe.
Aber es wird da auch wieder hingehen.
Aber nicht geklaut. Ich gehe zurück, genau. Und das war schon ein tolles Gefühl. Einerseits, weil wir uns ja dann im Voraus schon damit beschäftigt haben, und ich hatte eben auch schon Abbildungen davon gesehen, und das ist ja immer so, wenn man dann irgendwas wirklich in den Händen hält. Ich habe direkt ein Bild gemacht und das Brit geschickt und war so, oh mein Gott, ich habe
der heilige Gral, ich habe ihn gefunden.
Das ist schon toll, und gerade wenn man eben weiß, dass ja, dass irgendwie alles getan wurde, damit dieses Buch nicht mehr gelesen wird,
ja,
dass es zerstört wird, dass es verbrannt wird, dann ist es irgendwie umso beeindruckender, das dann ja noch lesen zu können.
Also eine große Besonderheit, die Van Bima in ihrer Publikation einbringt oder eine Neuerung, ist eine Art Farbsystematik, in der sie die Farben im Dreieck anordnet. Wir haben jetzt ja gelernt, Goethes Farbenlehre, drei Grundfarben, nicht wie die der Bremer Grundschulen an der Uphuser Straße bei mir. Genau, das heißt, das Dreieck bietet sich an.
Mhm.
Und sie nimmt eben ein Dreieck, teilt das in 9 Felder, und in jede Ecke des Dreiecks setzt sie eine der Grundfarben. Also die obere Ecke ist rot, die linke ist gelb, die rechte ist blau. Und in den Feldern dazwischen setzt sie dann die Mischfarben sozusagen. Also zwischen der roten und der gelben Ecke ist dann ein orangenes Feld. Zwischen der roten und der blauen Ecke ist ein lilanes Feld. Das weiß ich alles so gut, weil ich ein Bild vor mir habe, nicht weil ich so gut im Farbenmischen wäre. Also ich schaue gerade auf ihre Darstellung. Und was sie dann noch hinzufügt, dieses Anordnen im Dreieck war jetzt auch noch nicht die große Neuerung, sondern eben die Verbindung dieses Farbsystems, dieser Anordnung mit der goethischen Auffassung von Emotionen.
Mhm.
Das heißt, oben im Dreieck ist dann zum Beispiel, jetzt ist das so klein, dass ich es nicht lesen kann, mächtig, also rot ist zum Beispiel eine mächtige Farbe, gelb ist eine heitere Farbe, und daraus kann man dann verschiedene Emotionen quasi evozieren, je nachdem, welche Farben und deren Mischverhältnisse man nimmt. Und von Goethe gab es das nur schriftlich, es gab von ihm keine dieser Kategorisierung im Kreis, im Dreieck, wie auch immer. Oder gab's, nee, einen Kreis gab's von Goethe? Wie war das? Warte, ich habe ja die Geschichte. Also es ist jetzt, warte, Goethes Farbdreieck. Nee, genau. Nein, also es gibt keine Erwähnung von einem Farbdreieck in Verbindung mit Goethe. Also Goethe hat nie so ein Dreieck gezeichnet oder diese erst Anordnung.
Dann, ja, erst dann.
Also weil dieses Zusammenführen.
Mittlerweile ist ja dieses Goethes Farbdreieck schon ein Begriff.
Genau.
Aber der stammt dann quasi von Carrie Van Bima.
Genau, und das ist das Problem, wo wir dann später nochmal drauf zurückkommen.
Genau, merkt euch, 1930er Jahre.
Also sie,
Carrie Van Bima.
Genau, das Dreieck, du hast es schon gesagt, taucht in dem Kapitel zu Goethes Farbenlehre auf.
Hm. So. Gut, okay.
Gemalt und zusammengeführt hat sie es. So, das bleibt jetzt im Hinterkopf.
Ja, genau, also dieses Buch kommt 1930 raus, und irgendwie finde ich es auch eine schöne Idee, mir vorzustellen, was sozusagen noch hätte folgen können. Weil, wie du gesagt hast, eigentlich zuerst war das Buch ein richtiger Kassenschlager und ist super gut angekommen. Und wenn man sich Kollegen anguckt von Carrie Van Bima, zum Beispiel Johannes Itten, wir haben ihn ja schon im Vorwort benannt. Johannes Itten hat auch bei Adolf Hölzel gelernt, also quasi ein Mitkommilitone von Carrie Van Bima. Und ist dann später als Zeichenlehrer ans Bauhaus gegangen und hat auch dort Farbtheorie gelehrt an ganz viele mehr oder minder bekannte Schüler. Auch darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber wenn man sich so diesen Erfolg anguckt, so anderer Schüler quasi, die diese Lehre auch aufgenommen haben und verbreitet haben, da sieht man, was für eine rosige Zukunft ihr im Prinzip hätte auch offen stehen können und aus den unterschiedlichsten Gründen eben nicht tat. Und das finde ich immer wieder so frustrierend in all diesen Fällen eigentlich, die wir bei Copycats besprechen, was dann der ausschlaggebende Punkt ist quasi dafür, dass es halt nicht klappt.
Und da muss man das Lob auch nochmal kurz an Carrie van Beamer geben, die nämlich in ihrer Publikation Goethe und Hölzel als ihre Quellen angeführt hat, während Itten verschiedene Sachen von Hölzel aufgenommen hat, aber ihm keinen Credit gegeben hat in seiner Publikation. Also seine ganze Kontrasttheorie, den Farbkreis, den er entwickelt hat, das hat er von Hölzel, das hat er aber nirgendwo geschrieben.
Ja, also haben wir hier quasi auch noch so einen kleinen, so eine kleine Neben-Copycat, Johannes Itten.
Der aber da er von einem Mann geklaut hat, ist das jetzt nicht so unser
deswegen
Thema.
Deswegen ist es jetzt nicht so wichtig. Ich vergesse das einfach sofort wieder. ja, genau. Also Carrie van Beamer ist eigentlich ab den 1930er Jahren zunehmend auf der Flucht. Also sie hält sich zunehmend im Ausland auf, insbesondere in Spanien. Und in dieser Zeit nimmt ja die Verfolgung und die Verfemung von Jüdinnen und Juden in Deutschland extrem zu. Es ist irgendwann kein sicheres Pflaster mehr für sie. Es werden jüdische Geschäfte und Produkte boykottiert und eben auch zerstört, wie wir gehört haben. Sie ist 1932 nochmal in Berlin und leitet dort eine Arbeitsgruppe zum Studium von Goethes Farbenlehre im Auftrag des Berliner Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht und hat auch weiter noch geholfen, so Ausstellungen bei der Kästner Gesellschaft zu organisieren. Also sie hat nicht mehr selbst ausgestellt, das war zu der Zeit schon undenkbar, eine jüdische Künstlerin auszustellen, aber sie hat noch bei der Organisation geholfen, auch am Kunstverein Hannover. Aber wenige Zeit später ist sie eigentlich so gut wie gar nicht mehr in Deutschland. Laut Melderegister zieht sie 1933 nach Barcelona. Da hat sie in dieser Zeit auch eine Einzelausstellung. 1938 hält sie dann nochmal einen letzten Vortrag in Berlin im Januar. Und dann emigriert sie im April 1938 in die Niederlande. 1938, wissen wir ja, waren die Novemberpogrome, wo eben Synagogen angegriffen, beschädigt wurden, wo Geschäfte zerstört werden, gebrannt haben, wo der Reichstag gebrannt hat. Also wirklich eine extreme Eskalation der ganzen Situation. Und da kann man nur sagen, ist sie in dieser Situation zumindest noch mal gerade so davongekommen. Sie hat sich dann auch mit unterschiedlichen niederländischen Journalisten und Widerstandskämpfern zusammengetan. Und die haben sie unterstützt dabei, eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, was aber eben auch nicht so einfach war. Also die Nazis waren halt einfach überall und es war nicht so, dass man jetzt in Spanien oder in den Niederlanden plötzlich sicher war und dort bleiben konnte. Das war wirklich so ein, wahrscheinlich ein, das erinnert mich total an diesen Ausschnitt aus dieser Autobiografie, muss ich sagen. Diese Person, die durch diesen Raum läuft und alles hascht nach ihr. Und wenn sie denkt, es ist vorbei, fängt alles wieder von vorne an.
Was man aber auch immer wieder hört bei diesen Biografien von jüdischen Flüchtenden quasi in der Zeit des Nationalsozialismus ist, wie stark die auch auf Kontakte angewiesen waren. Ne? Also ganz oft war es halt dann so, dass sie irgendwelche, gerade bei so KünstlerInnen oder AutorInnen, Fürsprecher quasi hatten in dem Fluchtland, die ihn dann irgendwie sie dafür eingesetzt haben, dass die ein Visum bekommen und eine Aufenthaltserlaubnis. Und das ist dann in dem Moment vielleicht erstmal dadurch, dass sie auch so viel gearbeitet hat und irgendwie Kontakte gepflegt hat. In dem Moment hat sie ihr dann wahrscheinlich erstmal geholfen, dass sie ihr Leben so bis dahin gelebt hat.
Ja, auf jeden Fall. Naja, jedenfalls muss sie in den Niederlanden mehrmals umziehen infolge der nächsten Jahre. Also bis 1942 zieht sie, sie ist erst in Den Haag, dann zieht sie nach Vorburg, dann nach Baarn und später auch nach Utrecht. Und 1942 gibt es eine große Ankündigung in den niederländischen Zeitungen, dass alle sogenannten Volljuden aus den Niederlanden in Arbeitslager in Deutschland deportiert werden sollen. Und das geschieht tatsächlich auch mit Carrie van Beamer. Sie wird im August 1942 von Utrecht in das Durchgangslager Westerbork eingeliefert und zwei Tage später dann von dort aus in das KZ Auschwitz-Birkenau weiter deportiert. Und dort wird sie tatsächlich auch direkt nach ihrer Ankunft am 31. August 1942, also das muss man sich auch mal vorstellen, einfach so eine Woche lang Deportation, will man sich auch einfach überhaupt nicht vorstellen. Ja. Dort wird sie dann am 31. August, kurz nach ihrer Ankunft, in der Gaskammer ermordet. Und mit ihr mehrere Familienmitglieder. Ihre Schwester Margarete van Biemer überlebt als einzige von eben diesen vier Geschwistern mit ihrer Mutter den Holocaust, dadurch, dass sie nach Brüssel fliehen zusammen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte.
Ja.
Und was halt nochmal extra, also ich finde es halt auch nochmal, weiß ja, man sagen kann, extra schlimm in diesem Kontext, aber sie hat ja durch ihre Arbeit und durch ihr Werk dazu beigetragen, dass Goethes Farbenlehre so populär wurde, und die wurde in den 1930er und 40er Jahren, das wurde von den Nazis aufgenommen quasi, was sie erarbeitet hat, und genutzt, um Goethe als den großen deutschen Helden zu stilisieren, und seine Inhalte wurden also was typisch Deutsches genutzt, das heißt, ihre Arbeit wurde quasi gegen sie verwendet. Und es ist einfach, keine Ahnung, ist
ja
furchtbar.
Ja, es ist nicht logisch, es ist einfach absolut krank. Diese besagte Schwester Margarete hat relativ kurz nach ihrem Tod, also auch in den 40er Jahren noch, mehrmals versucht, diese Autobiografie Oramuro und auch das Lehrbuch, was verboten worden war von den Nazis, wieder erneut veröffentlichen zu lassen oder überhaupt veröffentlichen zu lassen. Das hat aber nicht geklappt und ist dann eben mehrere Jahrzehnte lang beides im Besitz der Familie geblieben. Und
also sie konnten es nicht mal an Archive abgeben. Also es gab nicht mal Archive, die gesagt haben, wir übernehmen den Nachlass.
Genau, also es kam dann erst dazu, als es eine Versteigerung gab, vor wirklich wenigen Jahren erst, also ja. Es muss in den 90ern gewesen sein, bis das Ganze aus dem Besitz der Familie dann gekommen ist.
Was ganz cool ist, das können wir jetzt vielleicht kurz einschieben, es gibt eine Wissenschaftlerin, die an der University of Sussex ist, und zwar Alexandra Loske heißt sie. Die forscht nämlich zu Frauen in der Farbtheorie und Farblehre, insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert, die, glaube ich, auch ganz massiv dazu beigetragen hat, dass diese Biografie von Carrie van Biemer wieder aufgenommen wird, dass ihr Werk wieder verbreitet wird. Und jetzt gerade vor kurzem ist bei Taschen eine riesige Publikation erschienen zur Farblehre, wo sie auch einen Einleitungstext geschrieben hat und wo Carrie van Biemer, glaube ich, auch direkt in der Einleitung schon genannt wird. Also sie wird auf jeden Fall thematisiert in dem Buch. Also es hat lange gedauert, aber es gibt jetzt Forschung zu dem Thema, insbesondere eben auch auf die Rolle von Frauen. Und ich glaube, sie wird langsam so ein bisschen wieder entdeckt, auch wenn es halt 80 Jahre gedauert hat quasi.
Ja, ja. The Book of Color Theory heißt dieses Taschenbuch, was aber so ein riesiger, zweibändiger Wälzer ist. Aber wie immer findet ihr alle diese ganzen Infos und Quellen auch in den Shownotes. Gut, wir machen einen kleinen Zeitsprung. 21 Jahre nach Carrie van Biemers Tod erscheint eine Publikation. Die nennt sich Interaction of Color. Und darin zu sehen ist Carrie van Biemers Goethe-Dreieck, über das wir vorhin gesprochen haben. Nur das Problem ist, nirgendwo steht, dass es Carrie van Biemers Goethe-Dreieck ist. Stattdessen steht da einfach, ja, das ist Goethes Goethe-Dreieck.
Ja, jetzt ist die Frage, wie ist das passiert und wer hat es verursacht und wer hat da geklaut? Was ist der Diebstahl? Kommen wir zum Deep Talk.
Obnoxious.
Obnoxious.
Oppressive.
Oppressive.
Vicious.
Vicious.
Ruthless.
Ruthless.
Cold-blooded. Heartless.
Heartless.
Deep Talk.
Vielleicht erstmal zur Erklärung, wer war überhaupt dieser Josef Albers? Also auch Josef Albers hat sich mit Farbenlehre und mit Formgestaltung beschäftigt, war auch Künstler und Theoretiker. Und interessanterweise war er ab 1922 als Student am Bauhaus und hat dort bei, Achtung, Johannes Itten studiert. Johannes Itten, wir erinnern uns, hat auch bei Adolf Hölzel gelernt. Und Adolf Hölzel ist ja der große Mentor von Carrie van Biemer gewesen. Also Itten und van Biemer waren beides SchülerInnen von Hölzel. Und Josef Albers ist nun ein Schüler von Johannes Itten. Und ja, scheinbar hat er von Itten auch gelernt, wie man einfach keinen Credit gibt.
Er tritt auch direkt Ittens Nachfolger an, das fand ich ganz spannend. Also als Itten diesen Vorkurs, den er bis dahin unterrichtet hat, also diesen einführenden Kurs nicht mehr unterrichtet, übernimmt er den, ich glaube 1923, und Albers verwandelt so ein bisschen die Inhalte, also er nimmt so ein bisschen esoterische und auch expressionistische Teile heraus und will sich ganz konkret auf die Wahrnehmung von Materialien fokussieren und auch die visuelle Bildung quasi lernen. Also er will sehen lehren. Und Albers lehrt auch bis 1933 am Bauhaus. Das ist das Jahr, in dem diese Hochschule von den Nazis geschlossen wird. Das war auch das Jahr, in dem sie das Buch von Carrie van Beamer verbrannt haben. Also ein Jahr, in dem wirklich ein krasser Angriff auf die Kultur gefahren wurde und vor allem eben auf alle KünstlerInnen, die nicht ihren Vorstellungen von Kunst entsprachen. Und das war nämlich auch bei Josef Albers der Fall, auch durch seine Lehrtätigkeit. Er und seine Frau Annie Albers fühlten sich ja nicht mehr wohl mit der Situation hier im Land und hatten eigentlich das große Glück, dass sie quasi abgeworben wurden. Also Josef Albers wurde abgeworben, um am neu gegründeten Black Mountain College in den USA zu lernen. Das war ein experimentelles College, wo er Farbkurse gegeben hat. Und ganz interessant, er konnte kein Englisch. Anfangs hat seine Frau Annie Albers, die selber eine richtig coole Künstlerin war, für ihn übersetzt in den Kursen und gedolmetscht. Und er hat die quasi auf Deutsch gegeben und sie hat es dann ins Englische übersetzt für die Studierenden. Was aber ganz gut festgehalten ist, ist auch, wie diese Kurse abliefen und was er da gemacht hat. Und das fand ich ganz cool, weil es ging ganz viel darum, um Farbkontraste und Farbzusammenspiel und wie wirken Farben im Zusammenspiel mit anderen Farben. Und zum Beispiel hat er den Studierenden da Aufgaben gegeben, was kannst du diese Farben machen lassen, kannst du diese Farben verändern, dass sie bestimmte Emotionen hervorrufen, indem man zum Beispiel eine dunklere oder eine hellere Farbe daneben setzt. Kannst du Farben finden, die passiv oder instabil sind? Also es geht ganz viel auch wieder um dieses, wo wir schon drüber gesprochen haben, diese Verbindung von Psychologie und Farbe. Und das Ganze auch, also er war kein Theoriefan, das hat er auch gesagt, ihm war immer lieber Trial and Error. Also er hat gesagt, er findet es nicht gut, wenn die Studierenden einfach Theorie lesen, die müssen die Erfahrung selber machen, damit sie das verstehen und damit das wirkt. Und hat ihnen dann eben diese recht experimentellen Aufgaben gegeben, um selber zu lernen und zu sehen und zu probieren, wie Farben wirken können. Er bleibt am Black Mountain College bis 1949 und wechselt dann 1950 an die University of Yale, also eine der absoluten Elite-Unis in den USA. Und das war eine Uni, die zu dem Zeitpunkt auch Vorreiter im Grafikdesign war. Und das ist halt ganz spannend, weil eben diese ganze Farbtheorie und auch die Arbeit von Albers sehr grundlegend sind für Grafikdesign. Und das war auch eine der, ja, eine der ersten Unis überhaupt, die Grafikdesign angeboten hat. Und seine Publikation, über die wir eben schon gesprochen haben, Interaction of Color, die ist eigentlich ein Ergebnis seiner Lehrtätigkeit, vor allem auch in Yale. Also er hält darin verschiedene Aufgaben fest, wie man Farben sehen kann und wie man sie verändern kann. Und es sind auch ganz viele Farbtafeln in diesem Buch. Oder eigentlich sind es Gemälde, kann man sagen, die halt gedruckt wurden. Es sind Prints, die seine Studierenden angefertigt haben, die zeigen sollen, wie Farben miteinander agieren. Das kann zum Beispiel, sind immer, ich weiß nicht, kann man sagen, Julia, hilf mir. Kann man sagen, sind abstrakte Bilder? Also man kann sich das vorstellen zum Beispiel, es gibt Bilder, die sind in einem Grundfarbton, sagen wir in einem Blau. Darauf ist dann ein Quadrat in einem etwas helleren Blau. Darin ist ein kleineres Quadrat in einem noch anderen Blau. Man sieht dann verschiedene Farbabstufungen. Oder es gibt Bilder, es ist immer so ein bisschen auch collagenartig, wo zum Beispiel Streifen in verschiedenen Farben einfach wie so Mikado-Stäbchen übereinander gelegt sind. Also genau, Ziel ist immer das Zusammenspiel von Farben damit zu zeigen.
Das ist schon spannend, weil so mittlerweile oder aus der heutigen Sicht ist ja Josef Albers schon so der Farbtheoretiker oder der Künstler, der sich ganz theoretisch mit Farbe auseinandergesetzt hat, wenn man so, das ist so das Erste, was aufploppt, würde ich sagen. Für ihn war das wirklich ein totaler Karrieresprung, diese Emigration.
Ja.
Der hat dann er ist ja mittlerweile wirklich auch international bekannt. Er hat in Amerika wirklich Fuß fassen können und ist, ja, hat zu wirklich weltweiter Bekanntheit geschafft.
Und in dieser Publikation Interaction of Color erwähnt Albers verschiedene Farbtheoretiker, die ihm vorhergekommen sind. Zum Beispiel verweist er da auf den Besold-Effekt. Das ist ein deutscher Physiker, der sich mit Farben und deren Nachbarfarben beschäftigt hatte. Oder er nennt ein Kapitel das Weber-Fechner-Gesetz. Das ist ein Gesetz, das den Zusammenhang von Reizen und subjektiver Wahrnehmung abbilden kann. Das heißt, er gibt ganz klar an, auf wen er sich bezieht.
Ist ja super.
Was erstmal gut ist, ne? Aber da, wo er dann 1:1 diese Farbdreiecke aus Carrie van Beemers Buch kopiert hat.
Aber auch mit der gleichen Formulierung quasi, also die gleichen Bezeichnungen. Du hattest das ja vorhin auch erklärt, ne? Sie zeichnet das auf und nutzt quasi Goethes Bezeichnungen dafür. Und er kopiert es 1:1, Wort für Wort, Strich für Strich.
Genau, also sie verbildlicht ja quasi Goethes Theorie. Und er nimmt jetzt aber ihre Darstellung, was ja ihr eigenes Werk ist, dass sie dieses überträgt und eben diese Farbdreiecke entwirft, und sagt dann Goethes Farblehre. Mhm. Und das ist nämlich der Knackpunkt, wo er quasi klaut. Und da ist es halt nicht ganz nachvollziehbar, wie bewusst oder nicht bewusst das war. Was man auf jeden Fall weiß, in seiner Bibliothek stand die Publikation von Beamer, also er kannte ihr Werk. Aber sie schreibt ja selber, aber sie gibt ja selber das, die Kapitelüberschrift Goethes Farbenlehre und macht darunter diese Dreiecke. Sodass man interpretieren könnte, es ist von Goethe. Also eigentlich müsste er wissen, dass Goethe das nie gezeichnet hat.
Ja, genau. Er hat ja auch bei Itten gelernt, unter anderem. Und er hat sich extrem mit dieser Materie auseinandergesetzt. Und ich glaube, wenn du da so drin warst, dann dann hast du Goethe mindestens einmal gelesen und wusstest, was da steht und was da eben nicht stand und dass das eben nicht bebildert war mit diesem. Und also, ich habe kein Mitleid.
Also, es gibt ein Zitat aus einem Schriftstück von 1973 von Albers, in dem er schreibt: Wenn wir Farbsysteme organisiert quasi darstellen wollen, starten wir eigentlich immer mit dem selten veröffentlichten neunteiligen Farbdreieck, das man Goethe zuschreibt. Ob das angemessen ist, ist nicht klar. Wobei jetzt halt, das war das Ende des Zitats, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, ob er meint, es ist nicht angemessen, dass man mit Goethe immer anfängt, mit seiner Auffassung Goethes Dreieck, oder ob es nicht angemessen ist, dass Goethe zugeschrieben wird. Er sagt, es ist Goethe zugeschrieben. Also für ihn war einfach die Herkunft nicht ganz klar. Beamer hat es halb klar benannt. Das Problem ist, Albers war halt dessen Werk langfristig sich etabliert hat und verbreitet hat. Und dadurch hat sich eben auch die Auffassung, dass diese Systematisierung von Farben in Dreiecken von Goethe kommt. Also er hat die Fake News quasi einfach weiter verbreitet und die halten sich, glaube ich, teilweise bis heute.
Und ich habe letztens auch irgendwo so einen Artikel gelesen, wo so stand so, hey, Big News, das Goethe-Dreieck ist eigentlich gar nicht von Goethe, also nur die Theorie quasi, aber das eigentliche Dreieck ist von Carrie van Beamer. Also ich glaube, es ist dann eben so so in den Kanon gerutscht von, ja, das Goethe-Dreieck ist von Goethe und die wenigsten wissen, wer das quasi eigentlich dann zu Papier gebracht hat oder zu Farbe gebracht hat.
Und ich habe jetzt noch einen kleinen Mini-Exkurs. Leute, ein super aktuelles Thema. Es ist 10 Jahre alt. Aber da musste ich total dran denken bei diesem Thema Farben kombinieren. Wie können Farben unterschiedlich wirken unter verschiedenen Einflüssen? Julia, erinnerst du dich an das virale Internetphänomen auf Tumblr? The Dress, das Kleid, das je nachdem, wie auch immer man gestrickt ist im Hirn, entweder schwarz, blau oder weiß-gold aussah.
Natürlich. Ich erinnere mich. Und ich habe eigentlich fast immer nur schwarz-blau gesehen.
Ich habe, glaube ich, weiß-gold gesehen. Aber ich habe es jetzt die Tage für die Recherche nochmal angeguckt und da war es auf jeden Fall schwarz-gold. Und das ist wirklich eins der krassesten, ja, nicht ganz frühen Internetphänomene, aber das wurde gepostet von einer Frau, die das Kleid sich für eine Hochzeit gekauft hatte und es bei Facebook halt hochgeladen hat, um ihren Freundinnen zu zeigen. Und darunter entbrannte halt eine Diskussion. Und das wurde super schnell aufgegriffen von so Buzzfeed und irgendwelchen bisschen quatschigen News-Outlets. Das wurde bei Twitter hochgeladen, bei Tumblr. Innerhalb einer Woche wurde das Kleid in mehr als 10 Millionen Tweets erwähnt und pro Minute auf Tumblr 840.000 Mal aufgerufen.
Da war das Internet aber auch noch so klein gefühlt.
Ja, weißt du? Dorf.
Da war so, haben so wirklich alle Leute über eine Sache gesprochen. Und also ich finde, das war so, dann waren einfach diese viralen Phänomene, waren dann halt auch wirklich so in aller Munde.
Ja, jeder wusste, was das ist. Ja, jeder, alle haben darüber diskutiert, welche Farbe man sieht.
Ich würde behaupten, jede, die das Internet in dieser Zeit genutzt hat, weiß, wovon wir sprechen.
Und das fand ich ganz geil, wie Celebrities das gesehen haben, weil auch die haben sich bei Twitter eingemischt. Also Schwarz-Blau haben gesehen zum Beispiel Stars wie Demi Lovato, Justin Bieber, Jaden Smith, Mindy Kaling, Kanye West. Und Weiß-Gold, Anna Kendrick, Katy Perry, Sarah Hyland oder Kim K. Also Kanye und Kim, die damals noch verheiratet waren, haben es auch unterschiedlich gesehen.
Schau, aber wir sehen es ja auch unterschiedlich. Ja. Und das bedeutet vielleicht einfach, dass man made to be ist.
Das war aber so der Stand, vielleicht sind wir made to be. Oh, beautiful. Sorry, ich war schon ganz im nächsten Punkt, aber da hast du sowas so Süßes gesagt, dass ich nochmal kurz zurückrudern musste. Also, ja, sweet. Also das war so der Stand, mit dem ich das ganze Thema verlassen habe. Ich habe darüber diskutiert, aber die Auflösung habe ich ehrlich gesagt mir nie angeguckt, angehört, angelesen. Und das war jetzt krass im Nachhinein, weil kurz nachdem dieses Foto da um die Welt gegangen ist im Internet, hat das Journal of Vision eine Sonderausgabe zu dem Kleid veröffentlicht, was ich schon mal krass fand.
Mega.
Und auch die Zeitung Current Biology hat eine Studie durchgeführt mit einer Beteiligung von 1400 Menschen und hat eben gefragt, wie sehen sie das Kleid? 57% sahen das Kleid als schwarz-blau, 30% als weiß-gold, 11% als blau-braun, the fuck? Und 2% haben noch ganz andere Farben gesehen. Und Frauen und ältere Menschen haben überdurchschnittlich Weiß-Gold gesehen.
Ältere Menschen?
Ja, Weiß-Gold. Frauen und ältere Menschen.
Mhm. Jetzt bitte die Erklärung.
Genau, jetzt kommt die Erklärung. Man hat herausgefunden, woran es liegt. Und zwar, unter was für einem Licht man das anschaut. Mhm. Wenn man das Bild unter einem gelbstichigen Licht anschaut, dann erkennt man das, also sieht man das Kleid als schwarz-blau, was die originale Farbe ist. Sieht man das unter eher einem blaustichigen Licht, dann als Weiß-Gold.
Und was warte, die hat sich ein schwarz-blaues Kleid für die Hochzeit gekauft?
Ja, wild, ne? Aber ich weiß, Gold wäre ja noch schlimmer gewesen.
Es sei denn, das ist ihre eigene Hochzeit.
War es nicht. Was geil ist, der Hersteller, das war so eine Shopkette, die haben das Kleid dann einmalig in Weiß-Gold tatsächlich hergestellt und haben es für Charity versteigert, was ich ganz cool fand.
Richtig gut.
Was aber richtig crazy ist, ist, dass man im Hirn, je nachdem, ob man ein Morgen- oder ein Nachtmensch ist, tatsächlich so ein Vorurteil hat. Weil das Bild ist so, dass man nicht erkennt, ob es überbelichtet ist oder unterbelichtet. Man weiß halt nicht, wie ist die Lichtsituation. Und Menschen, die früh aufstehen, das Hirn denkt sich dann einfach, das ist ein gelbes Licht, weil da ist Sonnenlicht. Und Menschen, die Nachteulen sind, da macht das Hirn automatisch die Interpretation, dass das ein künstliches Licht ist. Und deswegen sehen Leute, die Nachteulen sind, das als schwarz-blau. Und Leute, die Frühaufsteher sind, eher als weiß-gold, weil das Hirn dieses Nichtwissen einfach ausfüllt mit seiner Gewohnheit.
Aber du hast gerade gesagt, dass Leute, die früh aufstehen, denken, es ist ein gelbstichiges Licht.
Genau, also die interpretieren das als weiß-gold.
Aber dann müssten die das ja als blau-schwarz sehen, weil du hast davor gesagt, dass bei
einem... Warte, habe ich das vertauscht? Da ist der Fehler, jetzt habe ich meine Notiz gefunden. Die denken, es ist natürlich belichtet, aber im Schatten. Und da kommt dann der Blaustich her.
Okay, okay.
So rum. Leute, sorry, ey.
Nee, aber da bin
Drama
ich...
Drama 10 Jahre später. Ui.
Ganz genau. Nein, weil ich bin eine Frühaufsteherin eher als eine Nachteule. Aber ich sehe es ja blau-schwarz.
Ja.
Naja, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Mein Lieblingsspruch bei solchen Dingen.
Sehr
weil
gut.
Weil damit kann man einfach alles entkräften.
Ja, voll. Und es ist ja auch ein wissenschaftlicher Ansatz, oder? Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Eher nicht so.
Okay, sorry, das war jetzt nochmal der kleine Exkurs zum The Dress.
Was sehr gut auch zu diesem Thema passt oder in diese Kategorie, vielleicht ist es einfach unsere Abschlusskategorie, ist die folgende.
Dinge, für die ich gerne den Credit klauen würde.
Okay, eine Sache, für die ich gerne den Credit klauen würde, ist etwas, was ich auch dabei habe. Ich zeig's dir jetzt, Britt. Guck mal, hier.
Ich hab jetzt... Oh mein Gott, ist das ein Stimmungsring?
Ja.
Oh mein Gott, das ist das Allercoolste. Oh, ich liebe sie.
Also genau, mach ihn doch gerne um, am besten um den Daumen.
Weißt du aus dem Kopf, welche Farbe was bedeutet?
So ungefähr, genau. Also dazu gibt es ein kleines Zettelchen, wo die Farben draufstehen. Und ich mache das mal kurz auf.
Also, als du mir den gerade gegeben hast, war der schwarz. Und jetzt habe ich ihn auf meinen Daumen gesteckt und der wechselt die Farbe.
Mhm.
Und das soll ja was über meine Stimmung aussagen. Und der ist jetzt so, ich würde sagen, dunkelgrün-blau. Ich weiß nicht, willst du noch mal gucken?
Ja, also das könnte jetzt bedeuten leidenschaftlich.
Ja.
Aber auch romantisch oder normal. Weil blau ist normal, schwer. Also hellblau ist normal.
Aber hellblau ist es auch nicht. Ich sehe da schon eine kleine Leidenschaft aufflammen hier gerade ja, an meinem Daumen. Ja,
es ist natürlich dann auch...
Das ist meine Leidenschaft für unseren Podcast.
Also ich glaube, dazu müssen wir eigentlich gar nicht so viel mehr sagen. Wer auch immer sich den Moodring ausgedacht hat und groß gemacht hat, der verdient einfach den größten Respekt aller Zeiten.
Ich war als Kind ja ein Ponymädchen, habe verschiedene Pferdesportarten ausgeübt und habe einmal beim Pferdefest auf dem Pferdehof, wo ich das gemacht habe, auf dem Schimmelhof in Bremen-Osterholz. Und zwar war da dann nämlich auch immer so, wenn Pferdefest war, dann war es ein Markt und man konnte Sachen kaufen. Und da habe ich mir nämlich eine Kette mit so einem Lederband und da war so ein Pferdeanhänger vom galoppierenden Pferd und der Körper des Pferdes war Stimmungsring. Das war, glaube ich, eine der coolsten Sachen, die ich je besessen habe als Pferdemädchen, neben meiner Zahnspange, die auf der ein glitzerndes Pferd drauf war.
Okay, aber warum, wo ist diese Kette jetzt?
Ich weiß nicht, ich fürchte, die ist weggekommen. Die war schon wirklich ein Masterpiece der 90er, möchte ich sagen.
Vor allem jetzt ist ja auch wieder, sind ja Pferde und Cowboys und so wieder voll in.
Ja, und dann noch ein Stimmungsringpferd am Hals. Ey, ich wäre die coolste.
Du wärst die coolste.
Wirklich. Scheiße.
Du bist die coolste,
Britt. Danke. Und was sagt der Ring bei dir?
Bei mir ist er jetzt wirklich extrem schnell zu so einem dunklen Lila geworden. Und das laut diesem Ding heißt, es ist sehr glücklich.
Oh, wirklich?
Und das passt sehr gut, weil ich bin sehr glücklich, mit dir diesen Podcast machen zu können.
Oh, ist das sweet. Das ist ja heute nur romantisch. Deswegen hatte ich auch Romantik gerade, ne? Weil wir so romantisch drauf sind heute.
Weil wir auch in so einer ganz engen, kleinen Bude hocken heute. Naja, dazu ein andermal mehr.
Und vielleicht, ja, weil es heute fast ein gar nicht so schlimm, also es war schon ein doofer Credit Claw und die Story an sich ist natürlich auch an vielen Stellen nicht so cool. Aber, ja.
Um das quasi auch on a positive note zu enden, haben wir hier den Moodring nochmal ausgepackt.
Sehr gut, ja.
Wir wünschen euch ganz viele Moodringe in der folgenden Woche. Viele sehr glückliche, entspannte und leidenschaftliche Momente.
Mhm.
Und freuen uns, wenn ihr den Podcast 5 Sterne gebt und kommentiert und uns lustige Sachen schreibt.
Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dahin.
Bis dann.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com. Ciao und miau. Bis zum nächsten Mal.